So, aber wir haben schon sehr viel gehört von der Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben. Und wenn er in uns lebt, dann sollte das auch bestimmend sein und formend sein für unser Leben, für unser Verhalten, für unsere Entscheidungen. Und ich bin mit diesem Osterthema noch gar nicht so richtig fertig. Wir hatten letzten Sonntag über die Auferstehung Jesu gesprochen und ich möchte heute über einen weiteren Aspekt sprechen, über die Befreiung von der Macht der Sünde. Man sagt immer so, Christus ist auferstanden, das ist ein zentraler Punkt in dem christlichen Glauben, auf jeden Fall, für mich sogar wichtiger noch als Weihnachten, denn den Unterschied macht nicht die Geburt Jesu, sondern macht seine Auferstehungskraft. Und man liest das oft, Paulus spricht darüber, dass seine Kraft in mir ist und dass wir beten sollen, Herr, öffne meine Augen und schenk mir Klarheit darüber, wie deine Kraft in mir wirksam werden kann. Also sie ist da, aber sie soll auch wirksam werden. Und was hat das mit mir zu tun? Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns für Jesus dann entscheiden und sagen, wir sind Christen, wir leben mit ihm, wir beten auch und wir tauschen uns mit irgendjemand mal über irgendwelche biblischen Gedanken aus. Aber wir leben doch weitestgehend so weiter wie vorher auch. Es hat gar nicht so ein richtiger Herrschaftswechsel stattgefunden und es hat keine Veränderung in meinem Verhalten, in meinem Herzen stattgefunden. Und das darf so nicht sein. Und ich glaube, manchmal uns fehlt diese Erkenntnis, diese Klarheit darüber, dass durch Jesu Auferstehung viele Dinge in uns vollbracht worden sind und verändert worden sind. Und ich möchte anfangen mit einem Bibelvers aus Römer 6, ab Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Es geht also nicht um Sünde. Jesus ist also nicht auferstanden und gekreuzigt, damit es keine Sünde mehr gibt, sondern damit die Sünde ihre Macht über uns verliert. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte sagte Gott mal, ich glaube zu Kain, die Sünde lagert vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Dann ist es durch den Sündenfall passiert, dass die Sünde über uns geherrscht hat. Und dann kam Christus und sagte, die Macht der Sünde ist durch meine Auferstehung gebrochen worden. Sie soll nicht mehr herrschen über euch. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Wir starben mit Christus und als wir mit ihm starben, in der Vergangenheit ist das passiert, wurden wir auch von der Macht der Sünde befreit. Und ich möchte darüber uns etwas Aufklärung geben, wie die Dinge zusammenhängen und wie wir das wirklich ergreifen können. So wie wir gerade schon hörten, Jesus ist auferstanden. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Die Ketten sind zerbrochen und so soll es hineinwirken auch in unser Leben und dass wir wirklich frei sind. Ganz am Anfang war es so, die ersten 2000 Jahre biblischer Zeitrechnung seit Adam gab es gar kein Gesetz, es gab gar keine Gebote, weil Gott durch seine Barmherzigkeit, durch seine Gegenwart, durch seine Gnade die Menschen leiten wollte und führen wollte. Und Gott sagte damals schon, wenn ihr mal anfangt, im 1. Mose zu lesen, ich will euer Gott sein, ich möchte euer Herr sein, ich möchte meine Gedanken auch in eure Herzen hineinschreiben, aber weil dieses Verhältnis zu Gott dann gebrochen wurde, kam Sünde in ihr Leben hinein. Und Gott hat den Menschen nicht aus dem Paradies vertrieben, weil er gesündigt hat oder weil er einen Fehler gemacht hat, sondern weil er von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat und Gott dann sagte, wenn ihr jetzt noch weiter im Paradies bleibt, werdet ihr auch noch von dem anderen Baum des Lebens essen und dann werdet ihr ewig leben mit dieser Erkenntnis von Gut und Böse. Das habt ihr habt Böses in eurem Herzen, Sünde in eurem Herzen und werdet nicht mehr sterben, werdet ewig leben. Wie schlimm ist denn das? Ohne Hoffnung auf Erlösung, ohne Hoffnung auf Veränderung. Und Gott, das war eigentlich ein Gnadenakt, dass Gott gesagt hat, ich setze euch jetzt vor die Tür, bebaut die Erde, bepflanzt die Erde und so weiter. Und dann werden wir uns um die Erlösung Gedanken machen. Und ein Messias wird kommen, der Erlösung bringen wird. Und die Aufgabe, so, dann ging das so weiter. Und die Menschen sündigten natürlich auch. Aber weil Gott die Sünde nicht bestrafte und sich da irgendwie bedeckt gehalten hat, haben die Menschen gedacht, wenn Gott nicht sagt, wird er das ja wohl gut finden. Aber Gott fand das nicht gut und das hat er auch immer gesagt. Dann hat Gott 2000 Jahre lang dieses Gesetz gegeben unter Mose und hat gezeigt, wie wir Menschen eigentlich sind, dass wir hilfsbedürftig sind, dass wir Veränderung brauchen. Und die Funktion des Gesetzes war, nicht jetzt unbedingt gut und böse aufzuzeigen, sondern ein Spiegel zu sein für uns. Paulus sagt, das Gesetz wurde gegeben, dass wir selber uns erkennen, dass wir selber die Sünde in unserem Leben erkennen. Es gibt Erkenntnis über Gut und Böse, aber nicht Erkenntnis über Jesus. Auch keine Erkenntnis über Vergebung. Auch keine Erkenntnis über seine Gnade, sondern nur Erkenntnis über das, was falsch ist. Und das kennen wir alle selber aus unseren Familien oder von uns persönlich auch. Wenn ich nur Erkenntnis darüber bekomme, was gut oder schlecht ist, dann werde ich mich nicht verändern können. Ich brauche Erkenntnis, die auf Jesus hinweist. Und insofern hat das Gesetz zwar die Sünde begrenzt, die Ausbreitung der Sünde begrenzt, aber es hat immer die Aufmerksamkeit auf mein eigenes Fehlverhalten, auf meine eigene Schwäche gelenkt. Und das Gesetz konnte nicht vollbringen, wozu es eigentlich geschaffen wurde, es konnte uns nicht verändern. Das Gesetz, das Gebot kann uns nicht verändern. Es zeigt uns immer nur, wo wir stehen und dass wir wieder mal einen Fehler gemacht haben und schon wieder einen Fehler gemacht haben und eigentlich Gottes Heiligkeit gar nicht ergreifen können oder mit ihm auch nicht leben können. Und die Sünde, heißt es im Römer 7, benutzte das Gebot und weckte in mir eine Leidenschaft. Ich habe hier eine kleine Tüte mitgebracht. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, was damit ist. Die meisten haben es registriert, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Jetzt nehme ich einfach diese Tüte, die hier steht, und stelle sie hier vorne hin und sage, diese Tüte ist meine Tüte und da sind wertvolle Dinge drin. Und da sind manche Dinge drin, von denen möchte ich nicht, dass ihr sie seht. Und ihr dürft nicht in diese Tüte reinschauen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist meine persönliche Sphäre hier. Ich verbiete euch, in diese Tüte reinzuschauen. Auf gar keinen Fall. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter und wahrscheinlich denkt ihr die halbe Zeit darüber nach, wie könnt ihr doch in die Tüte reinschauen? Denn erst durch das Gebot wird die Leidenschaft geweckt, da hineinzuschauen und zu gucken, was ist denn da drin? Das will ich doch jetzt mal wissen. Vielleicht kann ich das nachher irgendwie ein bisschen anders arrangieren, dass ich zufällig hier vorbeigehe und vielleicht doch mal reinschaue. Will ich doch jetzt mal sehen, was er uns da verbirgt. Also das Gesetz kann das, wozu es gekommen ist, gar nicht erfüllen. Es will einfach, also es weckt in uns sogar die Begierde zur Sünde. Und das ist ja total schizophren. Aber genauso ist das, die Dinge, von denen wir wissen, wir dürfen sie nicht, die wollen wir umso mehr. Und wir gucken dann immer über den Zaun, was nebenan, oh, guck mal da, da darf ich nicht hin, aber das ist ja viel besser. Und der andere hat zwei Autos und ich habe nur ein Auto, ich will auch das von dem anderen. Und wir werden habgierig und geizig und neidisch und wir wollen immer das, was wir nicht dürfen. Und dann versuchen wir, das in den Griff zu kriegen und werden es auch nicht schaffen. Das heißt, die praktische Wirkung des Gesetzes steht im Gegensatz zum Ziel des Gesetzes. Es ist nicht kompatibel. Ich kann noch ein Beispiel erzählen. Mein kleiner Enkel hat in seinem kurzen Leben von 2 Jahren, aus seiner Sicht natürlich ein ganz langes Leben von 2 Jahren, weil er das andere ja noch gar nicht kennt, für ihn ist es eigentlich wie 4 Jahre, weil er ja zwischendurch immer schläft und jedes Aufwachen ist ja wieder ein neuer Tag. Also eigentlich hat er schon 4 Jahre gefühlt, aber es sind tatsächlich nur 2 Jahre und noch ein bisschen. Also in diesem langen Leben von 2 Jahren hat er noch keinen Zucker gegessen und noch keine Schokolade gegessen. Noch nie in seinem ganzen Leben. Und wenn wir zu Hause Schokolade liegen haben oder Ostereier, dann spielt er damit rum. Und wenn es diese Kinderriegel gibt, dann nimmt er die und packt die von der einen Schachtel in die andere rein und sortiert die irgendwie und so. Aber er käme gar nicht auf den Gedanken, die zu essen, weil er gar nicht weiß, dass man die essen kann. Und zweitens, weil er gar nicht weiß, dass er das nicht darf. Wenn man ihm sagen würde, David, jetzt das hier, das darfst du nicht. Was meint ihr, was er machen würde? Er würde den ganzen Tag versuchen, da irgendwie dran zu kommen, weil er das natürlich schon versteht, was er darf oder was er nicht darf. Das heißt, das Verbot weckt in ihm erst die Begierde, das Verlangen, das doch zu bekommen. Und insofern ist das Gesetz eine wirklich schlechte Hilfe. Paulus sagt zwar, dass das Gesetz heilig ist und gut ist, weil das Ziel eigentlich gut ist, uns Erkenntnis und Klarheit zu geben, aber das Gesetz kann uns nicht verändern. Ein Verbot kann uns in unserem Herzen nicht verändern, weil es nicht auf Jesus hinweist und weil es nicht auf Vergebung und nicht auf Gnade hinweist. Paulus spricht im Römer 5 oder an anderen Stellen auch über verschiedene Abstammungslinien. Da gibt es eine Abstammungslinie. Wir alle stammen ja von irgendwie jemandem ab. Wir können so einen Stammbaum mal aufstellen über unsere Vorfahren und Nachfahren. So, man kann das jetzt schlecht sehen, das ist so eine dunkle Farbe, ihr seht da einfach so eine grüne Linie, das ist so ein Stammbaum, das ist Adam, das Foto hat damals die Eva gemacht und dann in die Cloud gespeichert, da kann man dann irgendwie drankommen. Und seit Adam gibt es ganz viele Menschen, die auf dieser Abstammungslinie, auf diesem Bogen stehen, große Menschen, kleine Menschen, breite, dicke, dünne, die sind alle. Alle stammen von Adam ab, sagt Paulus, geistlich gesehen. Physikalisch stammen wir von meinen Vorfahren ab, aber geistlich gesehen stammen wir alle von Adam ab. Und dann sagt er, das ist die Abstammungslinie, Paulus nennt das den alten Menschen, den Mensch, der unter dem Gesetz leben wollte, der gesetzlich gefangen ist. Aber dann gibt es eine neue Abstammungslinie von Christus her, die beginnt nicht mit Christi Geburt, sondern beginnt mit Christi Auferstehung. Eine neue Abstammungslinie, die alte geht immer noch weiter, auch die von Adam, die alte Natur ist auch immer noch da, aber es beginnt eine neue Abstammungslinie von Christus. Und das ist der neue Mensch, von dem er spricht. Eine neue Linie hat gesündigt. Die alte Linie besteht auch immer noch weiter in Form dieses alten Menschen, der alten Natur, aber es hat eine neue Linie begonnen, die mit Christus begonnen hat. Und Freiheit von der Macht der Sünde erlangen wir nicht dadurch, dass wir versuchen, die Sünde zu besiegen, sondern indem wir mit dem alten Menschen in einer rechten Art und Weise umgehen. Diese alte Natur ist eine Landebahn für die Begierde und für die Macht der Sünde. Ich will mal ein anderes Beispiel nehmen, was mir dazu eingefallen ist. Nehmt mal an, jemand ist in Timbuktu geboren und stammt von seiner Natur her, von den anderen Timbuktianern ab. Und es kommt er nach Deutschland, kann sein, dass ich mich jetzt nicht politisch korrekt ausdrücke, aber es ist ja nur ein Beispiel. Und er lebt in Deutschland und bekommt in Deutschland eine neue Staatsangehörigkeit. Das heißt, er hat jetzt irgendwie eine neue Art, eine neue Natur, eine neue Staatszugehörigkeit, obwohl gleichzeitig er auch noch die Folgerungen und die Prägungen und die Kultur seiner alten Abstammung merkt, aus Timbuktu. Das merkt er immer noch. Und das kommt manchmal zu Konflikten mit der Staatsangehörigkeit, die er jetzt hier hat. Versteht ihr, was ich meine? Und er muss dann lernen, die Dinge, die er vielleicht mitbringt, hier irgendwie kompatibel zu machen. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber ich will damit nur sagen, wir haben alle unsere irgendwie diese Abstammungen, wie den alten Menschen auch, der weiterlebt, aber dennoch haben wir durch Christus eine neue Staatsangehörigkeit bekommen, mit besonderen neuen Wirkungen und neuen Folgerungen in unserem Leben. Und was machen wir jetzt mit unserer alten Abstammung? Was machen wir mit diesem alten Leben in uns? Was machen wir damit? Und die Religionsgeschichte zeigt viele Möglichkeiten, was wir mit diesem alten Menschen machen können. Das eine ist die Selbstkasteiung. Das heißt, wir versuchen uns selber zu töten, wir versuchen uns abzutöten, wir versuchen uns Schmerzen zuzufügen, um das Böse in uns auszurotten. Wir bestrafen uns selber, wir hassen uns, wir lehnen uns ab, um irgendwie unseren Menschen in den Griff zu kriegen. Aber der alte Mensch stirbt dadurch nicht. Und wir kriegen ihn einfach nicht in den Griff. Das andere ist eine gute Erziehung. Kinder werden erzogen, damit sie sich jetzt mal vernünftig benehmen, dass sie nicht einfach rumschreien, dass sie vernünftig essen, dass sie regelmäßig zur Schule gehen und so weiter. Erziehung ist auch gut. Wir versuchen dann, unsere Regungen irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber durch Erziehung werden wir diesen alten Menschen auch nicht los. Wir dressieren ihn nur ein bisschen. Wir können uns auch versuchen, gegen unseren alten Menschen zu entscheiden und zu sagen, wir sagen uns los von ihm, wir unterwerfen uns Gott, wir entsagen dem eigenen Misstrauen, wir entscheiden uns für das Vertrauen. Ist nicht schlimm, wenn man so denkt, aber den alten Menschen werden wir trotzdem nicht los dadurch. Oder wir reformieren den alten Menschen, wir versuchen ihn irgendwie besser zu machen und zwar durch eine geistliche Leistung, indem wir noch mehr beten, indem wir noch mehr in der Bibel lesen, indem wir noch mehr miteinander reden und darüber reden und überhaupt. Aber auch dadurch werden wir ihn nicht los, obwohl das Beten und Reden darüber ja nicht schlecht ist. Und dann gibt es eine Methode, die findet der Teufel total klasse. Wir integrieren den alten Menschen. Ja, wir nehmen das Böse in uns an. Du musst dich so annehmen, wie du bist. Du bist doch so, wie du bist. Nimm dich selber an, auch mit den negativen Seiten. versucht das irgendwie so ein bisschen im Einklang zu halten, dass das eine nicht überhand nimmt, das andere unterliegt, versucht das ausgewogen zu haben. Wir alle sind ja so und ich kann ja auch nichts dafür für meine Gefühle und überhaupt. Und manchmal muss man sich mal auch aufregen, aber dadurch werden wir den alten Menschen auch nicht los. Überhaupt nicht. Und dadurch entsteht kein Heilungsprozess. Man kann den alten Menschen nicht integrieren. Gott ist der Meinung, dass dieser alte Mensch, der ist sowas von daneben, der ist so miserabel, der ist sowas von scheußlich, dass jede Verbesserung aussichtslos ist. Und es gibt nur eine einzige Lösung für den alten Menschen, seine Hinrichtung. Er muss sterben, er muss wirklich sterben und begraben werden. Jesus starb auch und Paulus sagt, wir sind mit ihm gestorben, aber Jesus ist wieder verwandelt worden und auferstanden worden, aber der alte Mensch darf nicht verwandelt und auferstehen, er ist begraben. Aber wir haben von Jesus durch seine Auferstehung ein neues Leben in uns, in unserem Herzen, in unserem Geist bekommen. Und die alten Neigungen, die aus der Wurzel dieses alten Menschen kommen, die müssen einfach sterben, die müssen tot sein, beleidigt zu sein, hochmütig zu sein, fremdgehen zu wollen, sich zu überschätzen, andere zu unterdrücken, zu lügen, was weiß ich, was es noch so alles gibt. Da ist ja jeder auch anders vielleicht unterwegs. Die Dinge müssen einfach sterben, die können nicht reformiert werden. Und deswegen sagt Jesus, der alte Mensch muss sterben. Und sein Tod tritt ihm nicht ein, wenn ich ihn ablehne, wenn ich ihn bekämpfe, wie Luther mal gesagt hat. Ja, den alten Menschen muss man täglich ersäufen und wieder unterkriegen. Auch dadurch werde ich ihn ja nicht los. Nein, er muss wirklich sterben. Es ist keine geistliche Leistung. Und die Frage ist, wie tritt nun der Tod dieses alten Menschen ein, damit die Sünde keine Macht mehr über uns hat? Und da gibt es eine ganz verblüffende Antwort. Er ist bereits gestorben. Und das lesen wir im Römer 6. Nochmal ein Vers früher, vor dem, was wir gerade gelesen haben, Vers 5. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Also wir sind in dem Tod mit ihm verbunden, wir werden es auch in der Auferstehung sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Christus ist ja vor 2000 Jahren gekreuzigt worden. Ich bin erst im letzten Jahrhundert geboren worden, aber trotzdem ist mein altes Leben bereits mit Christus vor 2000 Jahren gestorben. Warum? Damit die Sünde jetzt in meinem jetzigen Leben, 2018, ihre Macht verliert. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Und weil wir das eben selber nicht tun können durch eine geistliche Leistung, hat Jesus es für uns getan. Er hat am Kreuz sich mit meinem Versagen, mit meiner Schuld beschäftigt. Er hat sich damit befasst und er hat es getragen. Und indem er für mich gestorben ist, kann ich jetzt Vergebung empfangen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ich lebe jetzt durch ihn und ich lebe mit ihm. Ja, im Galater steht es, ich lebe nicht mehr alleine jetzt, sondern Christus lebt in mir. Ich habe ein neues Leben von ihm empfangen und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an ihn und an die Auferstehungskraft, die er mir geschenkt hat. Es geht also nicht nur um die Sünde, sondern es geht um die Macht der Sünde. Und ich möchte euch noch einen Bibelabschnitt zeigen aus Römer 6, Vers 11 bis 14, in dem das auch nochmal deutlich wird. Da sagt Paulus, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot. Lass uns mal auf die Zeitform achten. Nicht ihr werdet durch bestimmte Dinge für die Sünde tot sein, sondern ihr seid für die Sünde tot. Das sagt Paulus. Wir sind es. Praktisch sowas wie durch eine Art von Staatsangehörigkeit. Ich bin es. Ich habe damit gar nichts mehr zu tun mit den anderen. Ich bin es. Und jetzt lebt Christus. Jesus in mir oder ich lebe durch ihn für Gott. Lasst die Sünde euer Leben, nicht euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Auf der einen Seite sagt Paulus, da ist bereits etwas geschehen, ihr seid der Sünde tot, gestorben und er sagt gleichzeitig, aber jetzt gebt ihrem Drängen auch nicht nach. Also offensichtlich sind beide Dinge wichtig zu erkennen, dass etwas geschehen ist in der Vergangenheit mit mir, aber dass es jetzt durch meine Art, durch mein Verhalten, dass ich damit die Türen irgendwie öffne, in welche Richtung mein Leben geht. Dem Drängen nicht nachzugeben, das ist meine Verantwortung. Es ist so wie hier, ihr sitzt ja im Dunkeln, ich sitze im Licht, aber ich kann jetzt auch einfach hier rausgehen aus dem Lichtkegel und mich hierhin bewegen, ohne viel Aufwand. Ich kann also dem Drängen der Sünde nachgeben und dann bekommt sie Macht über mich. Aber wenn ich unter dem Lichtkegel Gottes bleibe, in der Erkenntnis durch Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich in ihm lebe, dann hat die Sünde eben keine Macht mehr über mich. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen, sondern stellt euch ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Hier sehen wir wieder die vollendete Vergangenheit. Es ist bereits geschehen. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Ihr seid in ihm neu beschenkt worden. Und deswegen soll jetzt heute euer Körper ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Und deswegen hat die Sünde keine Macht über euch mehr. Die Macht ist verloren. So, also das sage ich jetzt allen, die sich manchmal rumquälen mit irgendwelchen Dingen in ihrem Alltag, wo man denkt, da hat jemand irgendwie Macht über mich. Das fällt mir so schwer, irgendwie loszukommen von manchen Dingen. Zu erkennen erstmal, durch die Auferstehung Jesu hat die Sünde in meinem Leben keine Macht mehr. Es sei denn, ich stelle mich ihr zur Verfügung. Deswegen sagt Paulus, stellt euch nicht dem zur Verfügung, sondern bleibt dabei, ihr seid für die Sünde tot, haltet euch dafür, denn Christus lebt in euch, denn ihr steht jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ihr steht unter Gottes Gnade. Das heißt, immer dann, wenn ich versuche, mit meiner eigenen Kraft Dinge in meinem Leben zu überwinden und zu besiegen, lebe ich unter dem Gesetz, weil es darum ging, etwas zu erfüllen, etwas zu tun. Aber erst durch die Gnade Gottes, indem ich ergreife für mich, dass es Gnade Gottes ist, die mich errettet und befreit hat, habe ich die Möglichkeit und die Fähigkeit, der Sünde zu widerstehen, sodass sie keine Macht über meinem Leben oder in meinem Leben hat. Vielleicht ist das ein bisschen kompliziert, wenn man das zum ersten Mal hört, aber nehmt das mal mit. Römer 6, verinnerlicht das mal zu Hause und lest das mal nochmal nach und lasst es wirken auf euch, dass man das wirklich im Herzen auch versteht, was ist denn damit eigentlich gemeint. So, Christus ist, ich mache das folgendermaßen, oder ich sage es gleich, wie ich es mache. Ich sage noch einen Gedanken. Der Weg des Gesetzes ist immer der, dass ich auf mich selber schaue, auf mein Versagen schaue, auf das, was ich eigentlich tun müsste, auf das, wo ich mich verändern müsste. Es ist meine Anstrengung, ich schaue auf meine Gefühle, ich schaue auf meinen Leib. Aber meine Gefühle, meine Seele und mein Leib sind nicht der Ort, wo Glaube entsteht. Der Glaube soll da hineinwirken. Glaube entsteht in meinem Herzen, Glaube entsteht in der Beziehung mit Jesus, Glaube entsteht in meinem Geist, der neu gemacht worden ist durch seine Auferstehungskraft. Immer wenn ich darauf schaue, dann bin ich unter dem Gesetz. Aber das Evangelium lenkt meine Blicke immer auf Jesus hin. Es bringt meinen Blick immer auf seine Gnade, auf seine Kraft, auf das, was er für mich getan hat, statt auf die Forderung zu schauen, dass etwas mit mir geschehen muss. Ich schaue auf das Geschenk, was er mir gegeben hat. Ihr seid neu gemacht, weil Christus in euch lebt, durch seine Auferstehungskraft. Und im Hebräer 12, ganz zuletzt, steht dann, wir sollen jede Last, jede Bürde ablegen. Das ist gar keine Sünde. Manche werden durch ihre Lasten, die sie tragen, einfach auch abgehalten von Gott. Legt das einfach ab. Übergebt es Gott und wir sollen auch die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Wie können wir das? Wenn wir versuchen, mit eigener Kraft das zu machen, wird das immer schwierig sein. Werden wir das nicht schaffen, aber indem ich auf Jesus schaue und weiß, dass er das für mich gemacht hat, dass er für mich das getragen hat, jede Versuchung und jede Anfechtung und jede Schmach und jede Schande und jedes Selbstversagen und alle negativen Gedanken hat er auch schon mit ans Kreuz gebracht. Wenn ich das weiß und in meinem Herzen verinnerlicht habe, kann ich einfach sagen, ich gebe dem nicht nach. Ich fliehe davor. Ich befasse mich gar nicht damit. Und die Defizite, die ich in meiner Seele habe, versuche ich nicht da zu befriedigen, sondern gehe zu Gott. Ich schaue hin auf Jesus. Und da steht dann ja, wie das geschieht. Wir halten durch bis zum Ende. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Und das ist der Punkt. Vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn ihr selber irgendwie mal gefallen seid oder dem Drängen von Begierde nachgegeben habt und angefangen habt, über irgendwas nachzudenken oder zu tun. In dem Moment gehen wir immer weg von Jesus. Unsere Gedanken gehen einfach immer auf unsere eigenen Bedürfnisse und wir denken nicht an Jesus. Und das ist der Punkt, warum die Sünde trotzdem Macht über unser Leben hat. Obwohl sie es eigentlich nicht hat, weil wir uns dem hingeben. Aber wenn wir auf Jesus schauen, auch in den Momenten, wo es uns schlecht geht. Ich meine, wenn es uns gut geht, sind wir immer alle gut dabei und das ist alles kein Problem. Aber gerade wenn es uns schlecht geht, wenn wir Defizite haben, wenn wir in unserer Seele Schmerzen haben, wenn irgendwie so, dann neigt man viel eher dazu, sich irgendwelchen Dingen hinzugeben. Und dann ist es wichtig zu wissen, nein, ich schaue auf Jesus, denn er hilft mir in meinem Glauben. Er führt mich und er hat alles für mich getragen und er hat alles für mich gegeben und jede Kette, jede Macht der Sünde, jede Bindung ist alles zerbrochen worden am Kreuz für mich. Und da hineinzugehen, und das geschieht einfach durch eine innere Überzeugung, durch den Glauben an ihn. Er will mir Freiheit schenken. Und genauso mache ich das, wenn ich, leider auch nicht immer, muss ich sagen, aber ich versuche es so zu machen. Das ist der Weg, den ich mir so vorgenommen habe. Man kann sich ja auch andere Krücken bauen. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich anfange, in meiner seelischen Begierde, weil ich denke, meine Seele braucht etwas, ich muss mir irgendwo was holen jetzt, irgendwie eine Ersatzbefriedigung. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ich rede jetzt nicht nur von sexueller Versuchung oder Verführbarkeit, ich rede auch mal von dem Kühlschrank oder von einkaufen gehen oder was weiß ich, ist ja völlig egal. Oder meine eigenen negativen Gedanken, die ich über mich habe oder ablehnende Gedanken, die irgendwann zu einer bitteren Wurzel werden, die ich über mich habe oder über andere habe. So, dann zu erkennen, halt Moment, da passiert gerade etwas mit mir, was nicht gut ist. Was steht nochmal in der Schrift? Aha, ich muss ja dem gar nicht nachgeben, weil Christus ja in mir lebt. Und seine Auferstehungskraft, mit der er Jesus genau aus den Toten auferweckt hat und diesen Grabstein an die Seite gerollt hat, diese Kraft lebt in mir. Und ich bete dann, Herr, zeige mir, was heißt denn das jetzt in dieser Situation für mich? Öffne meine Augen, dass ich das erkenne, die Größe, die Breite, die Tiefe, die Länge, die Wirksamkeit deiner Macht in meinem Leben. Und ich unterstelle mich dir und alles das, wo ich denke, was mir fehlt und was ich brauche, das nehme ich von dir. Ich schaue auf dich. Indem wir auf Jesus schauen, werden wir die Sünde ablegen können und der Versuchung widerstehen können. Mit unserer eigenen Kraft schaffen wir es nicht, weil wir dann gesetzlich wären. Der neue Weg ist der, einfach auf Christus zu schauen und ihm dafür zu danken, was er bereits für mich getan hat. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, wenn dich das betrifft, nur dann, sonst nicht. Wenn dich das betrifft oder wenn dich das anspricht, darauf zu reagieren. Gerade aber auch so dieser letzte Eindruck da, vielleicht wirst du von Gott herausgefordert, irgendwo Dinge abzugeben. Vielleicht so wie ich das in meiner Vergangenheit, was ich gerade gesagt habe, gemacht habe. Etwas aufzugeben, um etwas Neues zu gewinnen, etwas Neues zu bekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, auf irgendetwas zu reagieren und zu sagen, Gott, genau, ich habe deine Stimme gehört, ich kämpfe jetzt schon seit einigen Wochen damit, aber heute möchte ich eine Entscheidung treffen. Und vielleicht geht es dir so, dass du in bestimmten Dingen mit dir am Kämpfen bist und am Rumkämpfen bist und wir einfach gemeinsam beten sollen, Herr, wir bitten dich um Offenbarung über die Größe und über die Herrlichkeit deiner Kraft in mir. Und ich möchte einen neuen Anfang machen, genau, ich möchte einen neuen Anfang machen, mit dir zu gehen und mit dir zu leben. Amen. Lasst uns aufstehen, wir machen das einfach so, während des Liedes, was wir noch singen, dass ihr die Möglichkeit habt, die Gebetsteams können auch schon mal nach vorne kommen, dass ihr einfach nach vorne kommen könnt, lasst mit euch beten. Wir wollen Gott suchen und Gott fragen, wo ist sein Weg und wo ist seine Antwort für unser Leben. Amen.